Hallo und willkommen auf dem Kanal der Blabla Heroes. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit uns hier zusammen am Start seid. Ich bin Björn.
Ich bin Lilly.
Und heute sind wir at the movies, würde ich das mal so sagen.
Oh Gott, was war das jetzt für eine Stimme? Entschuldigung,
ja, das ist meine at the movies. Das ist meine Ansagerstimme.
Okay.
Wir werden heute mal ein bisschen ins Richtung Genre Film uns annähern. Wir bleiben zwar musikalisch, aber Wir werden uns heute um die besten Filmsongs kümmern.
Und da haben wir schon ziemlich große Brocken, würde ich sagen.
Das würde ich sagen.
Ja.
Auf jeden Fall. Unsere Regeln, so wie immer ihr das kennt, wir haben keine Songschnipsel, hört in die Songs rein, wenn ihr sie nicht könnt, auch gerne zwischendurch, pausiert das hier. Und das ist wieder so eine individuelle Auflistung von uns. Wir sagen jetzt, das sind die besten Filmsongs, also Songs, von denen wir sagen, die passen am besten hier in diese Auflistung rein. Unsere Kriterien sind dabei, dass so ein gewisser Erfolg schon da gewesen sein müsste, dass wir ein bisschen was mit den Songs anfangen können, auch so im geringsten Teil irgendwie. Und was jetzt gerade so bei Filmsongs wichtig ist, dass zu dem Film, für den sie geschrieben worden sind oder für den sie verwendet worden sind, eine wirklich starke Verbindung haben. Also wie gesagt, das muss entweder etwas sein, das wurde für den Film geschrieben, oder der Song wurde verwendet und ist jetzt einfach mit dem Film verbunden, dass man, wenn man diesen Song hört, sofort auch irgendwie an den Film denkt.
Richtig, genau. Und das wird auch wieder eine weiterzuführende Liste werden. Wir haben kein Ranking eingebaut. Wir sind nicht von, weiß ich nicht, das ist jetzt der ultimative Filmsong aller Zeiten. Das können wir uns gar nicht anmaßen. Das wollen wir uns gar nicht anmaßen. Wir haben jetzt auch in dieser Folge, wie ich finde, einige Lieder dabei, wo viele sagen, oh mein Gott, das können die doch jetzt nicht ernst meinen. Aber ja, wir meinen es ernst. Wir meinen es wirklich ernst. Du guckst so wie...
Nee, ich find die gut ausgewählt. Ich glaube, da kann keiner was sagen.
Na, ich finde sie auch gut
ausgewählt. Da sind wir recht untouchable.
Jedenfalls kann uns keiner das Gegenteil behaupten, dass diese Songs zu den erfolgreichsten Filmsongs aller Zeiten gehören.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass die auch zu den besten mitgehören. Nur, dass, wie du schon gesagt hast, wir das alles in den Random Shaker getan haben.
Richtig.
Und das auch bei all unseren Listen ja so ist, dass wir keine Reihenfolgen haben, sondern dass wir einfach mal ein bisschen was nehmen, was uns als erstes in den Kopf kommt, und die nächsten Sachen kommen dann in der nächsten Folge halt.
Da haben wir nämlich auch schon einige für die nächsten.
Oh ja.
Für eine der nächsten Folgen. Die nächste Folge wird nämlich nicht Teil 2 sein.
Nee.
So viel kann ich schon mal verraten. Und es ist auch ganz wichtig, da hast du mich auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen, wir haben Songs, wir haben Film-Songs, keine Film-Themes.
Genau, das ist auch nochmal wichtig. Also Scores oder sowas gibt es jetzt hier nicht, sondern das sind richtige Songs.
Richtig. Ja, und außerdem, wir haben heute ein kleines, klitzekleines Jubiläum, so ein halbrundes. Es ist unsere 5. Folge.
Happy Birthday, nochmal. Ja, cool, war mir gar nicht bewusst, stimmt.
Ja, so schnell kann das gehen.
Wow, wird Zeit für ein Special, ne?
Wird Zeit. Vielleicht ist das näher, als man glaubt.
Dann wollen wir mal in die Folge reinsteigen. Wie du schon sagst, es einige Brocken dabei. Wir fangen auch mit einem richtig fetten Brocken an. Und das ist My Heart Will Go On. Die Schmachtballade von Celine Dion. Geschrieben und eingesungen für den Film Titanic, das Epos von James Cameron.
Mörders,
genau, aus dem Jahr 1997, aus dem Jahr ist dann natürlich auch der Song, ist auf dem Soundtrack gewesen natürlich von Titanic, aber war nochmal auf dem Album von Celine Dion, Let's Talk About Love, und komponiert wurde das von James Horner, den wird man kennen, der ist ein relativ bekannter Filmkomponist, hat für viele andere Blockbuster-Filme auch Filme oder Filmmusiken komponiert. Den Text hat Will Jennings geschrieben. Und das war auf jeden Fall ein mega erfolgreicher Song. Der war 1998 die meistverkaufte Single weltweit, hat etliche Nummer 1-Platzierungen gehabt und hat auch anderweitig Preise abgeräumt, unter anderem 3 Grammys, und ist einer der ersten Lieder, die wir heute haben, die einen Oscar gekriegt hat für den besten Filmsong.
Einer der ersten Songs. Wir haben nicht ganz so viele Songs ohne einen Oscar.
Das stimmt. Also wir haben uns schon erfolgreiche Songs daraus gesucht. Kurz was zum Film gesagt, auch wenn ich nicht glaube, dass keiner, der das jetzt hier hört, noch nie von Titanic gehört hat auf jeden Fall oder den Film dann nicht gesehen hat.
Dürfen wir spoilern, dass die Titanic singt? Alter Witz, ich weiß, ein alter Witz. Wow.
Genau, also der Film Titanic oder Untertitel Wie viele Menschen passen auf eine Tür ist quasi die...
Einer?
Anscheinend ist die Geschichte um das Schiff Titanic, das, du weißt bestimmt die Jahreszahl, 1912 gesungen ist. Ja, schön. Ich dachte, sowas weißt du sonst immer. Auf jeden Fall Anfang des 20. Jahrhunderts im Atlantik gesunken ist. Ist ja eine wirkliche Begebenheit. Verpackt wird das aber ganz in eine Liebesgeschichte um Rose und Jack. Rose, so ein bisschen höher gestelltes Mädchen, was dort an Bord ist. Und Jack, der durch Zufall, durch den Gewinn eines Pokerspiels, glaube ich, ist es gewesen, an die Karten kommt und sich dann von Liverpool, ist es ja, glaube ich, da gewesen, also von England aufmachen nach New York.
Southampton.
Und dann auf den Weg machen nach New York. Und genau, es deutet sich diese Liebesgeschichte zwischen den beiden an. Ein bisschen Drama mit dem Typen, der eigentlich da an Bord ist und ihr versprochen ist. Und ja, dann irgendwann kommt das, was auch in Realität passiert ist. Sie rammen den Eisberg irgendwo auf dem Atlantischen Ozean. Das Schiff sinkt. Und die beiden haben dann nochmal eine sehr dramatische Endszene, wo, ja, wie gesagt, er es leider nicht auf die Tür schafft. Aber sie ihn dann gehen lassen muss, aber damit sie gerettet wird. Das Ganze ist dann nochmal umrahmt am Anfang und am Ende des Filmes. Ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, wo die alte Rose zu sehen ist, als sie die Titanic da untersuchen, unter Wasser und bergen wollen und sie ja eigentlich auch auf der Suche nach diesem Edelstein sind. Was?
Das Herz des Ozeans.
Das Herz des Ozeans, genau. Und man ganz am Ende sieht, dass diese, ja, ich weiß auch nicht, wie man das dann nennen soll, die hat das die ganze Zeit bei sich gehabt und dann schmeißt sie das dann einfach da in den Ozean, ne? Obwohl die sie alle so nett behandelt haben. Die hätte auch sagen können, hier, na, alles so nett, ich darf mal die Geschichte erzählen, hier ist das Steinchen. Nee, da schmeißt sie das ins Wasser rein.
My heart will go on.
Genau. Kurzer Ausriss, das ist der Film.
Es war 1912 übrigens.
1912, hatte ich doch recht.
Ja, du hattest recht.
Ich hatte mal recht.
Ich hätte dir den Tag sagen können. 14. Ja. April.
Okay.
Jemand, der mir wichtig ist, hat da Geburtstag.
Okay. genau, das war der Film. Dann kommen wir zum Song, My Heart Will Go On. Die Produzenten wollten dann halt einen schönen Song zu dem Film haben. Etwas, was nochmal so diese Epicness des Films mit sich trägt. Der war ja unglaublich teuer, dafür dann aber auch unglaublich erfolgreich. Der erfolgreichste Film aller Zeiten zu seiner Zeit, den James Cameron da aus der Taufe geholt hat. Und genau, James Horner wurde dann engagiert, hat dann diesen Song geschrieben und hatte dann auch schon im Kopf, er will unbedingt Celine Dion dafür haben. Mhm. Und die musste aber erstmal so überredet werden von ihrem damaligen Mann und Manager René Angélil. Bestimmt richtig ausgesprochen.
Oui.
Genau, sie ist ja Franco-Kanadierin, also das ist im Französischen. Und dann hat sie sich breitschlagen lassen und hat gesagt, gut, ich singe das ein. Und dann kommen wir zu etwas, um nochmal so zu gucken, in welchen Breitengraden wir uns da so befinden. Pass auf, ich...
Ja gut, ich singe es mal ein.
Genau, ich sing's mal ein. Also sie musste überredet werden, war auch nicht am Anfang nicht so ganz überzeugt von dem Song. Hat sich dann da reingestellt in die Kabine, hat gesagt, okay, ich mach mal so eine Demo-Aufnahme. Wir hören uns mal an, wie das so klingt, wenn ich das mache. Und als das fertig gewesen ist, hatte man dann diese Demo-Version.
Mhm.
So, und jetzt
Gesang.
Muss ich mal ausholen. Es gibt ja Menschen, so wie wir, die sollten am besten nie den Mund aufmachen und nie singen. Wenn unter der Dusche, wo es keiner hört oder im geschlossenen Auto oder so.
Ja.
Dann gibt es Menschen, eine Stufe höher so, die haben eine ganz gute Stimme, Karaoke klingt bei denen ganz nett und so weiter. Eine Stufe weiter höher finden wir Menschen, die so schon semi-professionell das machen können, so als Hobby in der Band singen und so weiter, mal auf dem Stadtfest. Dann kommen wir zu den Profis, Profisängerinnen und dann eine kleine Stufe darüber, die großen Diven, Mariah Carey, Whitney Houston, meinetwegen hier auch Christina Aguilera, so wenn wir vom modernen Pop sprechen, die sich in der Schlagweite befinden. Und dann, da drüber, über den Wolken, da ist Céline Dion. Die steht über allem. Die hat diese Demo-Version aufgenommen und man ist dann nicht nochmal professionell ins Studio gegangen und so, sondern diese Demo-Version wurde für Titanic veröffentlicht als Single. Die hat sich einmal in diese scheiß Kabine reingestellt, hat gedacht, na, ich sing das jetzt, ich bringe das mal schnell hinter mich. Und das ist das, was wir dann da hören. Das ist diese Megaballade, die so erfolgreich gewesen ist.
Das darf man sich gar nicht vorstellen.
Céline Dion steht über allem. Da kann keiner das was erreichen.
Ja. Also sie hat es wirklich, wirklich ein einziges Mal eingesungen. Es gab keine Proben, es gab kein gar nichts. zack, im Kasten fertig war, der Welthit, genau, der einen Oscar bekommen hat.
Inzwischen kann sie sich ja ein bisschen besser damit vereinbaren, glaube ich. Also, dass sie sagt, okay, ich verstehe das jetzt im Nachhinein, was ist, hat es damit auf sich, auch wenn ich den schon keine Ahnung wie oft mal singen musste live. Aber jetzt ist sie da, glaube ich, ganz cool mit. Und hat uns auch damit einen Song geschenkt, der ja wirklich das einfängt. Ne? Also schon das Ende ist ja, muss man ja zugeben, recht emotional. Und My Heart Will Go On transportiert das ja so durch den ganzen Film. Das wird ja immer mal wieder so angespielt. Ja. So auch komplett durch. Ist auch super produziert, super arrangiert dafür, dass es ja nur eine Demo-Version ist.
Der Gesang, die nachher die Streicher und alles, das wurde im Nachhinein dazu gesampelt.
Ja, okay, genau, das wurde ja noch so bearbeitet. Aber dafür, dass sie es nur so als Demo-Version eingesungen hat, ja, ne? wie das dann auch passt, dieses Orchestrale, es geht ja eigentlich mehr so ruhig los, so nur dieses Flöten, das könnte ich jetzt pfeifen, aber lasse ich mal, ne? Dieses Flöten-Intro, wie sie dann auch leicht beginnt erstmal und dann das Orchestrale immer mehr einsetzt. Dann kommt ja diese kurze Pause und dann baut sich das ja zum letzten Refrain nochmal so richtig auf, wo du wirklich weggeblasen wirst, ja, meiner Meinung nach. Von der Produktion, das Ding, da sind wir aber nicht ganz einig. Ich finde, das haut einen nach wie vor immer so um. Du findest...
Ja, ich sagte heute schon, also im Nachhinein von unseren 5 Liedern, die wir heute haben, ist dieses Lied inzwischen, ich muss sagen inzwischen, natürlich war das damals, als der Film rausgekommen ist, in meiner Jugend, jungen Erwachsenen-Dasein, ja, gehe ich da nicht drauf ein, war das natürlich auch einer der größten Hits überhaupt. Da kam keiner dran vorbei, ich auch nicht. Ich war da sowas von voll drin und alles. Aber inzwischen würde ich sagen, dieser Song reißt mich am wenigsten von diesen 5 Songs, die wir heute haben, mit. Am wenigsten. Und ich hätte auf einen anderen Song getippt. Also nach meinem Geschmack, nach meinem Geschmack.
Das ist legitim. Also jeder darf ja seine Meinung haben, auch wenn sie falsch ist. Ne? Also.
Na, danke schön. Nein, das ist ein Nein, es ist mir zu schmonzettig.
Ja, okay, aber das muss es auch sein. Auch Titanic ist ja schmonzettig.
Es muss sein. Ja, natürlich muss das sein. Es passt wie die Faust aufs Auge. Und es wird auch immer passen. Ja. Aber, ja.
Ja. Aber auf jeden Fall steht das da so. Passt super. Deswegen wurde ja der Song auch zum Film gemacht. Und beides bedingt sich super, hat sich super getragen. Und gegenseitig sind die dafür verantwortlich, dass er erfolgreich ist. Der Film hat zum Erfolg des Songs beigetragen und ich bin der Meinung, der Song hat auch noch dafür nachgetragen, dass man sich auch so lange danach noch an den Film erinnert.
Ja, und man muss wirklich nur die ersten 2 Akkorde anspielen und sofort weiß man Song und Film und Tür.
Bam. Und Tür, genau.
Jack, Hilfe.
Oh, das ist gemein. Da sind echt viele Menschen gestorben. Aufhören. Kate Winslet und Leo haben das auch super gespielt. Auch ein super schönes Paar.
Ja.
Vor allen Dingen die schöne Szene im Auto dann.
Okay, lass uns bitte zum nächsten Song
machen wir.
Kommen.
Genau. Von jetzt so eine vom romantischen Epos gehen wir dann mehr ein bisschen Richtung Sport-Action. Und dass man den Song erkennt, brauche ich eigentlich nur ein paar Geräusche machen. Dann wisst ihr sofort, was gemeint ist.
Links, links, rechts, links.
Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, ba. Ja, grausig, aber ich bluten jetzt die Ohren. Gemeint ist natürlich, ihr habt es alle erkannt, Eye of the Tiger von der Band Survivor. Und natürlich dann auch, am Titel kann man schon den Film erkennen, gemeint ist Rocky 3, das Auge des Tigers. Film und Song sind aus dem Jahr 1982. Ist eine super geile Hardrock-Nummer. Hat unterschiedliche Längen, also es gibt das meiste, was man jetzt so hört, ist diese Albumversion, die knapp über 4 Minuten geht. Es gibt aber auch noch eine Single-Version, die 20 Sekunden kürzer ist. Geschrieben haben den Song Frankie Sullivan und Jim Patrick, das sind der Gitarrist und der Keyboarder von Survivor gewesen. Gesungen hat es dann aber der damalige Sänger Dave Bickler. Und der Song ist dann natürlich erschienen einmal auf dem Motion-Picture-Soundtrack von Rocky 3. Und dann aber auch nochmal auf dem Album Eye of the Tiger von Survivor. Und das, also erstmal kurz wieder den Film beschrieben. Wer die Rocky-Reihe nicht kennt, ist ja auch geschrieben worden und produziert worden immer von Sylvester Stallone. Das war ja so seine Idee, die er hatte. Und Rocky 1 war ja sein Durchbruch. Rocky 3 erzählt dann die Geschichte von Rocky, der schon so ein bisschen satt und müde ist vom Erfolg, weil er ja im Teil 2 dann das geschafft hat, Apollo Creed zu besiegen, Schwergewichtschampion wurde. Du, genau, du guckst, ich glaube, das ist ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Also hab schon lange, lange her.
Ich habe ihn noch nie gesehen.
Ja, das wird uns nochmal begegnen in dieser Folge. Also wir müssen nicht die Filme unbedingt gesehen haben, uns geht es ja auch vor allen Dingen um die Songs heute. Wie gesagt, Rocky dann ein bisschen satt und müde und ruht sich so ein bisschen auf den Erfolg aus und verliert auch so ein bisschen seine Roots. Und dann kommt ein junger, aufstrebender Kontrahent, Clubber Lang, damals gespielt von Mr. T., und der fordert ihn dann heraus und bringt ihn auch relativ schnell auf die Bretter, eben weil Rocky das total unterschätzt und so satt ist. Und dann stirbt auch noch sein alter Mentor Mickey. Und dann denkt man, okay, jetzt ist er ganz unten und er fühlt sich auch ganz unten. Aber dann kommt sein ehemaliger Rivale Apollo und der sagt, ich trainiere dich wieder, denn durch mich kriegst du wieder das Auge des Tigers. Das, was du brauchst, um gegen ihn bestehen zu können. Und Happy End natürlich. Also wir spoilern hier. Wir müssten mal sagen, wir spoilern hier die Filme. Ja. Spoilerwarnung. Und am Ende kommt natürlich dann das Happy End und er schafft das Clubber Lang zu besiegen, seinen Titel wieder zurückzuholen. Und alles ist gut. So ein typisches Comeback, so eine Comeback-Story. Und die Story des Films nimmt ja der Song super auf.
Ja.
Das war ja auch von Sylvester Stallone so gewollt. Der hat ja auch wieder die Musik ausgesucht, beziehungsweise hat er gesagt, was er haben will.
Aber, darf ich davor?
Ja, dann hau rein.
Sie wollten ja eigentlich ein Lied von Queen haben.
Genau.
Und zwar in Number One Bites the Dust. Aber Queen hat denen die Rechte verweigert.
Die wollten nicht mitspielen. Ich weiß nicht, wieso. Nicht.
Freddy.
Was? What's up, ey? Weiß ich nicht. Wer will denn nicht mit Sly arbeiten? Ja, auf jeden Fall haben die sich verweigert. Freddy. Und dann wurde halt Survivor angefragt. Ich weiß gar nicht, welcher Song es war. Irgendwie hatte Sylvester Stallone einen Song irgendwie von denen gehört und war da recht begeistert.
Poor Man's Son.
Genau. Den kenne ich auch gar nicht. Da muss ich auch mal reinhören. Und dann hat er nur gesagt, ja, sowas im Stile von in Another One Bites the Dust, stellt er sich so vor, hat dann Survivor beziehungsweise den Frankie Sullivan und Jim Patrick da mit so beauftragt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ja, wollte von denen dann gern was haben. Und dann kamen die halt mit Eye of the Tiger um die Ecke und haben so gedacht, so vom Text und der Musik, das würde so passen. Du hast das ja schon angedeutet, so am Anfang, diese Schlagzeug- und Bassgitarren-Beats, die da am Anfang kommen, das sollen Schläge sein.
Das soll eine Schlagreihenfolge sein. Mhm. Und ich habe es nur gelesen, links, links, rechts, links. Und wenn ich jetzt hier in die Luft boxe, dann guckt mich Björn an und lacht sich
kaputt. Ich weiche aus.
Er weicht, ja, so könnte man es auch sagen, aber ich glaube eher, er lacht über meine kläglichen Versuche, die Luft durchzuboxen.
Vor allem, wenn du das Bein damit so anhebst.
Ich mache Kickboxen.
Der Song, also, aber so super. Geile Hardrock-Nummer. Kann man auch super unabhängig von Filmen nehmen, aber die Verbindung ist halt da. Ne? Er erzählt ja textlich die Geschichte, die dort im Film erzählt wird. Dass du das Auge des Tigers brauchst, ne? You change passion for glory, ne? Also deine Leidenschaft dafür hast du für den Ruhm gewechselt und ne, dann gehst du halt unter, aber du brauchst es, das Auge des Tigers, ne? So halt ein bisschen den Schmutz, deine Roots, die Kontakt zur Straße, um dann wieder an den Erfolg anknüpfen zu können. Sagt uns einfach der Song genau wie der Film, heb nicht ab, bleib auf dem Boden. Bleib bei deinen Wurzeln, such was, was dich erdet, dann bleibst du auch erfolgreich.
Und wenn wir vorhin bei Celine Dion mit dieser, deiner Meinung nach, Übersängerin sind, ja, sind wir hier jetzt auf dem Bereich, also jetzt möchte ich nicht Survivor unterstellen, dass sie tolle Karaoke-Sänger sind, ganz sicherlich nicht, aber dieser Song ist ein wunderbarer Karaoke-Song und da können wir sogar noch eine Stufe tiefer gehen und kommen jetzt bald im Urschleim an, so bei mir und bei Björn vielleicht, die Gesangsfähigkeiten eines Urzeitkrebses haben. Diesen Song kann man mitsingen.
Jedenfalls. Wir beide haben super. Bei keinem anderen Song bei SingStar so viele Punkte erreicht, wie es bei Eye of the Tiger ist. Ich finde, den kann man super gut mitsingen. Also wenn man Karaoke ausprobieren will, fangt mit dem Song an.
Nicht mit My Heart Will Go On.
Der ist sehr genügsam.
Sehr. Aber wunderbar. Außerdem kann man sich gut dazu kratzen. Das verstehen jetzt die Leute, die Supernatural gesehen haben und die Szene, wo auch dieses Lied drin vorkommt. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war und ich weiß auch gar nicht mal, welchen Fluch Dean da gerade wieder abbekommen hat. Aber er musste sich die ganze Zeit kratzen und dann gibt es ein ganz tolles Outro oder so ein Out. Wie heißt denn das? Outtake.
Outro. Bloopers nennt man das.
Bloopers. Ja. Schaut euch das mal bei YouTube an, wie Dean zu Eye of the Tiger da abgeht und ja. seine Haut quasi von seinem Körper kratzt. Keine Angst, es wird nichts Grafisches oder sonst irgendwas, es ist einfach nur toll und cool. Auch das verbinde ich mit Eye of the Tiger.
Ja, Supernatural hat ja viel so aus Popkultur ausgegriffen.
Richtig. Ne? Aber jetzt ist nicht Supernatural dran.
Nee, jetzt sind wir immer noch bei Survivor. Das war ja auch Survivors mit Abstand größter Hit. Da konnten sie nie wieder dran anschließen.
Es ist fast wie ein One-Hit-Wonder, ne? Fast.
Ja, ja. Also ich glaube, so die Fans, also wenn man sich mit Rock beschäftigt, ist man noch dabei. Man kennt, auch wenn man die Rocky-Filme weiterverfolgt, haben sie ja für die nächsten auch den Song geschrieben, Burning Heart. Finde ich, ist auch eine super, super Nummer. Aber an Eye of the Tiger kommt das nicht ran. Eye of the Tiger wird ja bis heute noch überall gespielt. Aber auch da, ne, sieht man den Film, weiß man sofort den Song, den hört man da ja auch. Da hat er ja noch so diese Demo-Version, wo der ja im Film verwendet. Da hört man noch so Tigergeräusche, glaube ich, noch im Hintergrund. Also nicht ganz so, so ungefähr wahrscheinlich. Und trotzdem hat man auch das umgekehrt. Also hört man den Song, dann denkt man auch sofort an den Film. Man weiß, Eye of the Tiger, ja klar, Rocky. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Der einzige Song, so viel spoilern können wir auch schon mal,
ja,
heute, der nicht den Oscar gewonnen hat, obwohl er nominiert gewesen ist.
Er war nominiert, wenigstens das.
Musste sich aber Joe Cocker und Jennifer Warnes geschlagen geben. Lift Us Up Where We Belong. Ja. Genau.
Offizier und ein Gentleman.
Genau, aus dem Film. Jennifer Warnes, schon mal Spoiler, wird uns auch nochmal begegnen heute.
Jetzt weiß auch jeder, welches Lied
wir noch mit. Na, das weiß ich nicht, da bin ich
ja,
mir nicht sicher.
Ja, doch.
Aber dann lenken wir jetzt schnell wieder ab. Eye of the Tiger, geile Rocknummer. Genau, Rocky-Filme kann man sich auch mal geben. Und auf jeden Fall da die Verbindung da. Und auf jeden Fall zu Recht in unserer Auflistung dabei. Einer der besten Filmsongs.
Ich brauche einen neuen Stuhl.
Weil?
Der knatscht.
Ist er knatschig?
Der ist knatschig. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber mein Ratternstuhl knarscht.
Das hast du beim letzten Mal schon gesagt.
Ich weiß.
Aber da werden wir bestimmt irgendwie was machen können. Genau, dann gehen wir weiter zum nächsten Song. Da muss ich dich vorher was fragen. Folgen. Tell me something, girl.
Oh, du singst.
Are you happy in this modern world? Da sage ich noch, wir sollten besser nicht singen und dann tue ich sie ständig.
Die ganze Zeit.
Das, was ich eben gerade versucht habe, war meine Interpretation von Bradley Cooper. Wir kommen nämlich zum Song Shallow von Bradley Cooper und Lady Gaga, die das eingesungen haben für den Film Star is Born. Das ist noch gar nicht so lange her, das ist von 2018 gewesen. Bei dem Song handelt es sich ja um so eine Popballade. Im Grunde ist da auch ein bisschen Country mit drin, was dann zum Film ja auch passt. 3,5 Minuten lang, jetzt also nicht so übermäßig. Und der war auf dem Soundtrack dann halt drauf von A Star Is Born. Und geschrieben wurde der von Lady Gaga und auch noch von Andrew White, Anthony Rothamant, wo ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Und, aber wer noch wichtig ist, Mark Ronson hat den auch mitgeschrieben. Den kennt ihr bestimmt, der hat ganz viel so mit anderen Musikern gemacht. Der hat zum Beispiel Valerie gemacht mit Amy Winehouse, hat auch viel produziert auf ihren Alben. Und Uptown Funk von Bruno Mars.
Das den ist hat auch
von.
Gemacht.
Ja, genau, das ist auch Mark Ronson, den man da im Video sieht. Und der Song ist auch von ihm.
Mhm.
Also er ist auch schon ein bisschen bekannt in der Popwelt. Genau, auch hier zum Film A Star Is Born, müssen wir dazu sagen. Gesehen haben wir noch nicht.
Nein. Ich habe tatsächlich zwei Filme von den fünf gesehen. Drei nicht. Aber es spricht ja auch für die Filme, würde ich sagen. Oder für die Musikstücke der Filme, dass man dann direkt weiß, zu diesem Film gehört dieser Song, auch wenn du den Film noch nicht gesehen hast.
Ich habe da letztens irgendwie reingeschaltet, da lief das auf ProSieben oder so, da habe ich da eine Viertelstunde irgendwie so mal reingeguckt. Aber wir können da trotzdem zur Geschichte nur kurz was erzählen. Geht um so ein bisschen leicht schon abgeheiferten Country-Sänger, der von Bradley Cooper gespielt wird. Hier Jackson heißt er mit Vorname. Und der trifft, ich glaube, das war in irgendeinem Club oder in so einem Travestieschuppen oder ist das, glaube ich, sogar Ellie. Die wird gespielt von Lady Gaga. Und die hat zwar eine gute Stimme, aber die glaubt, dass sie es eh nie groß rausbringen würde, hat auch Angst, ihre eigenen Songs wohl zu singen. Und dann gibt er ihr aber die Möglichkeit, auf seiner Tournee da als Opening Act mitzukommen und dadurch so ein bisschen vielleicht noch Selbstbewusstsein und aufzubauen und die Möglichkeit hat, eine Karriere zu starten. Er ist, wie gesagt, schon so ein bisschen runtergekommen, seufzt ziemlich viel, leidet wohl unter Tinnitus und da quasi baut sich so eine Liebesgeschichte zwischen den beiden auf. Und auch so diese Schwierigkeit, dass sie so viel wohl an sich zweifelt und dann auch in dieses Pop-Business so ein bisschen reingezogen wird und vielleicht ein bisschen verändert wird und er halt mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen hat, aber sie sich dann beide halt haben. Wie es dann ausgeht, weiß ich gar nicht, aber dann spoilern wir mal
einmal
halt nicht. Aber es ist halt wichtig, es ist diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und da ist halt dieser Song Shallow wichtig, dass es dann quasi für Ellie in dem Film dann der große Durchbruch, aber auch der Song, der ja die beiden dann so verbindet.
Das ist nochmal kurz zu dem Film. Wusstest du, dass das eine Neuverfilmung ist?
Ja, das stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt. Ne? Das habe ich irgendwo mal gelesen. Ne? Der ist
auf so einem. Also es ist eigentlich schon die dritte Neuverfilmung eines Filmes von 1937. Ein Stern geht auf. Naja, im Englischen heißt er auch als Star. Also es gibt da nicht so die großen sprachlichen Unterschiede zu dem jetzigen Film. Titelgebenden.
Ja.
Ja, Shallow. Weiter.
Shallow. Genau, der Song bezieht sich ja so ein bisschen, er fasst im Grunde ja nochmal so die Geschichte von den beiden zusammen. Geht ja ganz ruhig los, nur mit Akustikgitarre begleitet und er fängt dann an zu singen, das, was ich gerade begonnen habe, richtet so an sich, ob sie so zufrieden mit allem ist und dann setzt ihr Part ja ein, wo sie ihn dann auch fragt, ne, ob er nicht müde ist, diese Leere zu füllen und dass sie beide so viel Angst haben, aber dass es dann halt darum geht, das Wagnis zu machen oder Risiko einzugehen und das Geschützte zu verlassen, halt die Shallow, ne, das flache Gewässer. We are far from the shallow now. Man will ins offene Gewässer, man will zusammen was wagen und man darf keine Angst haben davor.
Ich habe gelesen, das ist jetzt wieder dieser, ich weiß nicht, ist das, nee, Sensationsjournalismus würde ich das nicht bezeichnen. Sag mir mal, wie du es nachher bezeichnen würdest. Mir fällt jetzt gerade kein richtiger Begriff dazu ein. Lady Gaga wurde irgendwann mal zu diesem Lied interviewt, wurde sie wahrscheinlich öfter, aber auch von dieser Journalistin in dem Artikel, ich weiß wirklich nicht mehr, von welcher Zeitschrift das war. Dort wurde sie dann nach der Bedeutung dieses Liedes befragt. Und ja, sie erzählte auch das, was du gerade erzählt hast, dass man sich näher kommen kann oder wenn man zusammen ist und eine Gemeinsamkeit aufgebaut hat und dieses Zusammensein aufgebaut hat, dass man dann auch in unsicheren Zeiten eins sein kann und sich auch sicher fühlen kann, ne? Und dann auch ausbrechen kann von seiner, wie soll ich das jetzt erzählen, von seiner sicheren Seite auch mal aus seiner Komfortzone ausbrechen kann, genau. Und dann wurde das die ganze Zeit auf die MeToo-Bewegung gemünzt. Und gerade da in dahingehend, dass ja Frauen immer benachteiligt werden und auch diskriminiert werden und auch sexuell übergriffig behandelt werden. Und das soll ein Song dieser Bewegung sein, weil dieser Song auch ausdrücken soll angeblich, wenn man nur miteinander redet, wie in diesem Lied, dann würde es das Ganze nicht geben.
Ja, das ist Interpretationssache.
Ich musste lachen, als ich diesen Artikel gelesen habe. Entschuldigung, aber...
Ja, ich bleibe eher dabei, was sie gesagt hat. Ne? Und ich glaube, es geht auch ganz viel um diese Geschichte, die zwischen den beiden da gewesen ist. Also der Song ist für den Film geschrieben worden und greift eher die Geschichte dort auf.
Ich glaube nicht, dass da irgendwie ein MeToo-Hintergrund...
Ja. Ich meine, man kann ja für bestimmte Ereignisse so einen Song nehmen. Enya hat sich das damals ja bei 9/11 auch nicht ausgesucht, dass Only Time zum Song dieses Ereignisses wird, aber manchmal ist das halt so. Ne? Und wenn für MeToo, wenn da Aktivisten sagen, das passt jetzt so, dann ist es halt so, dann sollen sie das machen halt. Ne? Für mich ist es das halt nicht, also ich sehe den Song da nicht.
Nein, es liegt ja an jedem selbst, das sagen wir ja auch immer, wie der Song interpretiert, wie der Song verstanden wird. Aber ich fand das nur wieder so bezeichnend für unsere momentane Zeit.
Ja, ja, man muss dann alles was reinbringen, ne?
Ja.
Der Song war super erfolgreich. Er hat sowohl den Golden Globe 2019 abgeräumt, als halt dann auch den Oscar für den besten Song. Das war, glaube ich, bei den Oscars, wo die beiden live aufgetreten sind, ne? Am Flügel dann.
Oh ja.
Ne? Man hat ja so ein bisschen, da sind wir wieder bei Gossip, den so ein bisschen was angedichtet, ob da nicht ein bisschen mehr gelaufen ist, weil die halt eine sehr gute Chemie hatten wohl, sowohl vor der Kamera als auch dann jetzt bei den Performances. Bleibt jedem selber überlassen, ne? Was man der Regenbogenpresse da dann glaubt oder nicht. Ich war aber super überrascht, also von Lady Gaga habe ich nichts anderes erwartet. Ich halte die für eine gute Sängerin, gute Künstlerin und Performerin. Bradley Cooper hat mich überrascht. Ich bin immer überrascht, wenn ich Schauspielerinnen oder Schauspieler höre, die dann entweder durch einen Film oder halt durch eine Single irgendwie musikalisch was machen und dann stimmlich so brillieren. Und ich finde, Bradley Cooper passt da super rein.
Ja, ich finde auch, dass man in seiner Stimme, wie gesagt, den Film haben wir nicht gesehen, aber diese Informationen, die man über diesen Film hat, man hört in seiner Stimme dieses Abgehalfterte. Mhm. Ob es jetzt Absicht ist oder ob es wirklich seine Stimme ist, das weiß ich nicht. Mhm. Aber ich finde, es passt so wie die Faust aufs Auge.
Und die können auch stimmlich brillieren, weil ja der Song instrumental eher immer ruhig bleibt. Und ja, dieser Richtig. Kurze Gitarre später, ne, setzt man so die Streicher ein und dann zum Ende hin kommt so ein bisschen mehr, wo man auch diese Country-Einschläge merkt. Ne, hat die Verbindung dazu, dass er ja einen Country-Sänger spielt. Und die Stimmen bleiben auf jeden Fall immer im Vordergrund. Die sind das Wichtige. Richtig. Ja. Shallow.
Das war Shallow.
Das war Shallow. Und dann kommen wir zum nächsten. Nee, und da singe ich jetzt nicht am Anfang. Ich sage einfach, nein, ich sag einfach, was da kommt, ey. Da kriege ich viele Feinde bestimmt. Es ist Lose Yourself von Eminem. Und das war für den Film oder seinen Film 8 Mile. Der kam 2002 raus, genau wie dann dieser Song. Ja, ist am einfachsten, denke ich, unter dem Genre Rap oder noch Hip-Hop einzuordnen. Und geht relativ lang, ne? Irgendwas um die 5 Minuten sogar. Und der wurde geschrieben von Eminem, also Marshall Mathers selber. Und noch von Jeff Bass und Luis Resto. Die waren da dann noch mit beteiligt, daran Text und Musik zu schreiben. Und der erschien dann auch auf dem 8 Mile Soundtrack, natürlich. Und später noch auf Eminems Best-of-Album Curtain Call hieß es, glaube ich. Mhm. Da wurde das nochmal veröffentlicht. Ja, genau. 8 Mile, auch dann ein Film, den wir nicht gesehen haben. Den ich dann wirklich nur so aus Ausschnitten kenne. Ich kann aber so ein bisschen wie bei den anderen auch so umreißen, worum es geht. Man sagt ja, dass sich der Film so lose um die Biografie von Eminem handelt. Ne, aber es ist so bestätigt, das ist alles ein bisschen anders gewesen, aber so ein bisschen Eminems Geschichte würde wohl auch in dem Film vorkommen. Er spielt dort einen jungen Rapper, Jimmy Smith Jr., beziehungsweise unter seinem Alter Ego Rabbit tritt er dann auf. Und der lebt dann in Detroit. Darauf bezieht sich auch der Filmtitel 8 Mile. Damit ist die 8 Mile Road in Detroit gemeint. Die trennt quasi einen Stadtteil von den Vororten, diese 8 Mile Road. Und in diesem Stadtteil in Detroit, da sind 80% quasi Schwarze. Und auf der anderen Seite dieser Straße in den Vororten sind 80% Weiße. Da hat man richtig diese kulturelle Trennung, die es so in den USA dann auch gibt. Und er wohnt halt in dem Teil, wo 80% Schwarze leben. Ne? Und dann ist er auch noch vor allen Dingen sehr interessiert in Rap oder möchte sich dann im Rap verwirklichen und ist dann halt dann total die Ausnahmeerscheinung. Und ihm wird auch immer wieder gesagt, ja, verzieh dich mal hier, du gehörst ja eigentlich nicht her und muss sich dann da durchsetzen. Und der Film handelt dann davon, wie er Stück für Stück sich dort quasi einen Namen als Rapper machen möchte, macht dann so ein Rap-Battle mit. Das erste Mal geht das voll in die Hose und dann hat er auch privat ein bisschen Probleme mit seiner alkoholkranken Mutter und dem Stiefvater und ein bisschen schlimm, wie das dann läuft mit der kleinen Schwester. Dann verliert er seine Freundin, lernt aber wohl jemanden nochmal kennen wieder. Und halt das, was er privat dann so mitmacht, ist also ein richtiges Drama, dieser Film. Und dann ganz am Ende schafft er das dann aber mit ein bisschen Unterstützung, dann nochmal so ein Rap-Battle anzugehen. Und da ist er dann aber voll bei der Sache, schafft das. Ist jetzt aber nicht so, dass er dann danach so sagt, oh, jetzt habe ich es geschafft oder feiert, sondern er geht wieder in die Fabrik, wie macht seine Extraschicht, weil er sparen will, weil er ein stabiles Leben haben will, weil er vielleicht dann sich mal das Geld leisten möchte, um vielleicht mal ein Demo aufzunehmen oder so. Also es hat nicht dieses mega Happy End, das ist auch in dem Film wohl ganz gerne gesehen, sondern zeigt, dass er dann noch lange nicht am Ende ist seines Weges, aber halt dieses Zwischenziel erreicht. Und das schafft dann dieses Rap-Battle zu bestehen. Genau. der Song an sich passt dann natürlich, weil er wurde, ne, wie die anderen Songs, die wir jetzt hatten, auch schon direkt für den Film geschrieben. Eminem hat den dann selber mitgeschrieben und eingerappt. Er hat ein schönes Intro, so ein reines Klavierintro. Mhm. Da sagtest du ja, dass das vom Produzenten so gewollt ist. Ne? Da sollte so ruhig beginnen. Und dann geht es ja langsam los mit diesem, da kommt so eine E-Gitarre rein und es gibt so am Anfang so ein paar Spoken Words erstmal von Eminem. Und dann geht es in diesem Rap-Teil und auch die Spoken Words am Anfang, die deuten das an. Es geht darum, ne, wenn einmal diese eine Gelegenheit in deinem Leben kommt, was machst du dann, ne, oder wie gehst du daran?
Richtig, dazu wollte ich gleich auch noch etwas sagen.
Dann mach das mal.
Soll ich mal sofort?
Ja, mach das mal.
Weil ein ziemlich bekannter US-Präsident, ehemaliger US-Präsident, Barack Obama,
sagte... Der Barack Obama.
Der Barack Obama sagte nämlich in einem Interview mit AATN, es war Rap, der mein Denken in die richtige Richtungen lenkte. Vor allem zwei Songs, Jay-Z's My First Song und Eminem's Lose Yourself. Bei beiden Songs geht es darum, den Widrigkeiten zu trotzen und alles aufs Spiel zu setzen. Und da bezog er sich dann direkt auf den ersten Teil oder auf das Intro des Songs, diese gesprochenen Worte. Ich lese jetzt mal auf Deutsch vor.
Ja.
Wenn du einen Schuss frei hättest oder eine kurze Gelegenheit, um alles zu erreichen, was du jemals wolltest, in einem Moment würdest du ihn ergreifen oder einfach verstreichen lassen. Deep.
Wow.
Ja, nein, ich finde das...
Ja, also Barack hat das ganz gut zusammengefasst, ne, worum es dann dabei geht. Ne? Und auch der Anfang fasst ja zusammen, wo es dann den Rest des Songs darüber geht. Ne? Lose yourself in the music. Und darum, eine Gelegenheit am Schopfe zu packen, wenn sie kommt. Und dass Widrigkeiten oder Niederschläge auch mit dazugehören. Ne? Das kommt in den Lyrics und auch im Film ja immer wieder, dass du nach unten fällst, dass du mal versagst, aber dann wieder zurückkommen musst und kämpfen musst, um das zu erreichen, was du möchtest.
Ja. Wie heißt der schöne Spruch? Nicht das Hinfallen ist das Drama, sondern das Liegenbleiben.
Ja. Ein Gewinner steht immer einmal mehr auf, als er hinfällt.
Oh, ho, ho.
Und das erzählt Eminem in den Song und das passt dann wieder, wie gesagt, genau zum Film und da ist auch wieder diese Verbindung da, guckt man den Film, dann hat man ja auch den Song, der kommt dann in den Credits dann halt, also er schließt den Film quasi mit dem Abspann ab und wenn man den Song hört, Lose Yourself, auch das Musikvideo hat ja Szenen mit drin aus dem Film, weiß man sofort, ah, alles klar, 8 Mile, so, die Verbindung ist dann da, deswegen haben wir ihn hier drin und deswegen passt er dann auch super, ist eine, wie bei den anderen Songs, die wir schon hatten, eine super Symbiose, Song und Film. Und das war auch eine der erfolgreichsten Singles von Eminem. Also dann hat er damit nicht nur, dass er so einen Erfolg mit dem Film auch gehabt hat, dass man, was man ihm nicht vorher zugetraut hat, dass er als Schauspieler und teilweise auch so Produzent oder Geschichten, Ideengeber für die Story, dass er da brillieren könnte, sondern er hat dann auch mit diesem Song sehr brilliert. Und hat, wie einige andere, man würde es kaum glauben, Eminem hat einen fucking Oscar gekriegt dafür. Ich meine, welcher andere Rapstar kann das, ich weiß gar nicht, ob danach nochmal ein Rap-Song einen Oscar gekriegt hat, aber er war auf jeden Fall, weiß ich, der erste Rap-Song, der einen Oscar gekriegt hat. Wer kann das schon von sich behaupten?
Und dann ein Weißer.
Ja, genau. Das ist ja nochmal so ein Deckel drauf, ne, dass man, worüber man Eminem gar nicht groß genug loben kann oder hervorheben kann, dass er einmal das Rap-Business echt beherrscht hat über eine lange Zeit, Erfolge gehabt hat, die andere nicht haben konnten, wie jetzt zum Beispiel den Oscar. Und dann das Ganze auch noch als Weißer, wo man sagt, Rap und Hip-Hop ist eigentlich ein großer Teil der schwarzen Kultur.
Richtig.
Aber das sollte man dann ja auch heutzutage, glaube ich, nicht mehr in diesen Kategorien denken. Er ist halt in dem Business eine Ausnahmeerscheinung.
Definitiv.
Genau. Also den Film, den holen wir bestimmt auch nochmal irgendwann nach vielleicht. Ne? Mal gucken.
Ich finde das schön, wie du dich selber relativierst.
Was,
den holen wir bestimmt mal nach, irgendwann. Mal
ich relativiere das, nachdem ich in dein Gesicht geguckt habe. So. Aber du warst ja kritischer vorher, ne?
Ja.
Als wir dann jetzt noch ein paar Mal reingehört haben. Deine Vorbereitungen fandst du auch jetzt okay, ne? Weil Rap und Hip-Hop ist ja eigentlich nicht so gar nicht dein Ding, aber...
Der Song geht, ne? Der Song geht wirklich. Und ich meine, ich kenne ja Eminem, natürlich, wer kennt Eminem nicht, schon von anderen Liedern. Ich bin dann aber eher so auf den Liedern, die er zum Beispiel mit Dido zusammen gemacht hat. White Flag war das, ne?
Nee, White Flag ist ein Song von Dido, aber er hat Stan.
Stan, aber das war dann die Fortsetzung dieses Liedes und die hängen irgendwie zusammen.
Nein, er hat gesampelt und zwar von Thank You war das, glaube ich, von Dido. Und der Refrain, ist das, was sie singt.
Meine Güte. Ja, wir haben einen Musikpodcast. Oh, genau. Ich bin richtig hier.
Ja, Stan war ja auch super erfolgreiches Single von ihm, aber genau. Stan auch super, grandioser Song.
Und dann hast du mir letztens irgendwann einen Song vorgespielt von ihm, den ich wirklich noch gar nicht kannte, den ich noch nie gehört habe. Aber der wohl, stimmt das? Aber ich habe ja jetzt schon mal einen Profibeweis mein Profiwissen unter Beweis gestellt, also ich kann mich nicht mehr blamieren. Stand er jetzt nicht sogar im Guinness Buch der World Records? Rap God?
Genau, ja. Rap, also wenn er immer noch da steht, ne? Aber die meisten Wörter innerhalb von einer Minute oder so in einem Rap-Song, irgendwie war das was, ne? Hört rein, Rap God, also es ist super schnelles Gesappel.
Wie kann man so schnell sprechen?
Ja, vor allen Dingen, dass man es auch einigermaßen versteht, ne? Muss man ein bisschen runtergehen, ne? Mit der Geschwindigkeit.
Wahnsinn.
Ja, runtergehen. Gutes Stichwort. Wir sind nämlich schon wieder am Ende angelangt. Wir haben schon wieder 4 Songs hinter uns. Jetzt kommt der letzte, der 5. Und der, finde ich, ist ein super Abschluss. Er schließt quasi die Saison ab. Und wenn ich das so sagen darf, ich tanze immer den letzten Tanz der Saison. Natürlich sind wir dann, wenn ich das sage, bei I've Had the Time of My Life von Bill Medley und Jennifer Warnes. Da ist sie wieder, Jennifer Warnes.
Die hatten wir schon mal.
Und den Film weiß man natürlich auch. Das war Dirty Dancing aus dem Jahr 1987. Der Song ist, ja, ich glaube, als erstes können wir ihn als Pop oder Poprock bezeichnen. Also so wird er so offiziell getitelt. Im Grunde ist es aber ein Mambo, ne? Also so war er auch gedacht.
Ja.
Gibt 2 verschiedene Versionen. Einmal diese Single-Version, die meisten aus dem, ja, ich glaube, Radio-Edit ist bestimmt noch kürzer. Aber die normale Single-Version so ein bisschen was über 4,5 Minuten lang. Und dann gibt es aber noch so eine Extended-Version, die hat im Zwischenteil einfach noch ein bisschen mehr instrumental gezogen, ein bisschen mehr Sassy Saxophone wahrscheinlich. Aber die bekannte Version ist diese 4 Minuten 47 lange. Geschrieben wurde der von Frankie Previtt, John De Nicola und Donald Markowitz. Und die drei sind nochmal auf dem Soundtrack zu hören, denn die haben auch Hungry Eyes für Eric Carmen geschrieben.
Und She's Like the Wind für Patrick Swayze.
Den haben sie auch?
Ja.
Das habe ich nicht gelesen, ja. Also, das hört ihr schon, also können wir auch jetzt schon mal sagen, allgemein der Soundtrack von Dirty Dancing, den kann man sich ja mal geben. Wenn wir mal über die größten Film-Soundtracks allgemein sprechen würden, dann müsste man auch mindestens nachdenken über Dirty Dancing, weil das eine super geile Songsammlung ist. Einmal von Songs, die aus der Zeit, aus der Ära, wo der Film spielt, zusammengesammelt wurden, aber auch viele geile Songs, die für den Film geschrieben wurden. Ja, und die Songs gehören halt dazu, ne? Hungry Eyes, She's Like the Wind und auch I've Got the Time of My Life. I've Had the Time of My Life. Genau, kurz dann wieder mal angerissen zum Film am Anfang. Mhm. Für die Dirty Dancing nicht kennen. Die wird es bestimmt, wenn jetzt ein paar Jüngere das hören. Da gibt es, glaube ich, in der Generation andere Tanz- oder Musikfilme.
High School Musical.
Zum Beispiel.
Oder ist das schon wieder zu alt?
Oder Honey oder sowas, ne, die so ein bisschen mehr. Jessica Alba war das, glaube ich, Honey. Das sind so dann eher Filme, die, glaube ich, da so up to date sind. Aber für die unser Register sind, also die jetzt in den 70ern, 80ern oder auch noch in den 90ern geboren worden, weil hat lange nachgeheilt, der Film, ist Dirty Dancing so der Tanz- oder Musikfilm gewesen. Und ich glaube, dass man auch früher so im Jugendalter musste man sich mit der Freundin dann, hey, die wollte ihn unbedingt sehen, weil der ist so toll. Und da muss man halt mitgucken. Es ist so eine Geschichte von, wie heißt sie, Frances Houseman, aber eigentlich nennen sie alle nur Baby. Und die fährt mit ihrer Familie in so ein Ferienreservoir da irgendwo im Bundesstaat New York, ne? Irgendwie so bei Bergen, irgendwie sowas.
Ich weiß gar nicht genau, wo das ist, es ist Kellermans.
Kellermans, genau, dieses Ferienreservoir, ne? Also muss man sich so ein bisschen, glaube ich, wie Center Parks ein bisschen größer vorstellen, wo du halt mit was machen kannst, dein eigenes Haus da hast und dann so Ferienaktivitäten macht, spielt in den 60er Jahren, also dementsprechend Aktivitäten haben die dort gemacht. Und unter anderem kannst du da auch einen Tanzkurs machen. Und also sie macht nicht direkt an diesem Tanzkurs mit, aber sie lernt dann durch eine andere Begebenheit, weil sie eine Wassermelone trägt, lernt sie dann den Tanzlehrer Johnny kennen. Der wird gespielt von Patrick Swayze. Baby wird gespielt von Jennifer Grey. Und da genau entwickelt sich so eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Das Ganze ist dann noch mit ein bisschen Drama oder anderen Storylines so drumherum gespielt mit der Ex-Freundin von Johnny, die von so einem komischen Typen schwanger wird, einer fehlgeleiteten Abtreibung. Dann ist Johnny der Böse, weil gedacht wird, er wäre dafür verantwortlich und hin und her. Das Ganze immer unterlegt zwischendurch immer mit guter Musik und Tanzeinlagen. Die beiden müssen dann auch an einem Turnier teilnehmen. Also sie muss dann die schwangere Tänzerin da ersetzen. Und die führen dann da einen Mambo auf. Gewinnen aber, ne? Glaube ich sogar.
Die gewinnen, ja.
Und ja, dann geht es so ein bisschen hin und her. Nachdem die Affäre zwischen den beiden dann auffliegt, wird ihm auch gekündigt und er ist dann weg und Baby ist ganz traurig. Aber dann kommt diese berühmte Endszene. Die Saison endet wieder mit diesem großen Fest in diesem Ballsaal und dann kommt Johnny, wie der letzte Held, rein.
Ne? Mein Baby gehört zu mir.
Genau. Und ja, dann...
Johnny puts Baby in the corner.
Gegong. So viele schmutzige Zitate, die man aus dem Film nehmen kann. Und dann kommt halt I've had the time of my life und dazu tanzen sie dann, weil er tanzt immer den letzten Tanz der Saison. Und genau, diese Nummer schließt dann den Film ab. Es ist dann das Happy End. Die beiden kriegen sich doch irgendwie, ne, er kriegt seine in Anführungsstrichen Ehre da wieder zurück. Und ja, das ist dann der Abschluss des Films. Und genau, dieser Song ist auch ganz bewusst wieder für den Film geschrieben worden. Die wussten wohl, die Songschreiber, so ganz grob, worum sollte es gehen, so nach dem Drehbuch. Und es wurde ihnen auch gesagt, na, das soll so eine Mambo-Nummer werden, weil darum geht es auch dann, das, was sie dort tanzen, diese lateinamerikanischen, kubanischen Rhythmen, die da kommen. Da hat der Film auch seinen Titel, ne, weil es ja so ein bisschen verrucht daher geht, gerade für die damalige Zeit. Und der eine Songschreiber, Frankie Previte, der wollte auch den Song selber singen, aber die Produzenten hatten von Anfang an schon Bill Medley im Kopf und wollten unbedingt, dass der das singt.
Richtig, ich fand das nur ganz witzig, dieses Hin und Her. Zuerst wollte hier der Previte den Song selber singen, wurde gesagt, nein, das soll bitte schön Bill Medley machen. Und Bill Medley sagte, ach nee, ich will den eigentlich gar nicht singen. Er musste auch überredet werden, diesen Song zu singen. Und dann haben sie ihm auch noch Jennifer Warnes vor die Nase gesetzt. Und dann sagt er, ja, okay.
Ja, das stimmt, das war gar nicht so einfach, ne, sich da zu finden. Das war aber sehr gut, weil... Zwischen Bill Medley und Jennifer Warnes war wohl eine sehr gute Chemie, haben beide gesagt. Es war sehr schnell fertig eingesungen. Das hat sehr gut geklappt zwischen den beiden. Jennifer Warnes ja auch, hatten wir schon vorher sehr erfahren. Hat ja schon nicht den Oscar gekriegt, aber hat in einem Oscar-Song mitgesungen mit Lift Us Up Where We Belong mit Joe Cocker zusammen. Und die beiden waren so sehr zufrieden mit dem, was gekommen ist. Bei Bill Medley muss ich jetzt auch noch daran denken, ich hatte das jetzt ja nachgelesen, ich kannte den halt von dem Song und wusste gar nicht, was er sonst irgendwie gemacht hat. Und der war Teil des Duos Righteous Brothers.
Und wo wir schon wieder zu einem nächsten Filmsong kommen können.
Richtig, genau. Unchained Melody, eine Ghost-Nachricht von Sam Kent. Und da sind wir wieder bei Patrick Swayze.
Sie?
Der Kreis schließt sich.
Oh, waren es die Illuminaten?
Ich sag dir das. Das wirkt wie konstruiert. Genau, der Song war ja aus den 60ern, aber 1990, als Ghost rauskam, wurde dann halt Unchained Melody dafür nochmal genommen. Die berühmte Töpfer-Szene.
Ja.
Genau, das ist der Bill Medley, also der von Righteous Brothers. Den hören wir da. Ich finde die Stimmen halt so unterschiedlich. Ne? Wenn du Unchained Melody hörst oder diese Sachen von den Righteous Brothers aus den 60ern, finde ich doch so diese weiche Stimme. Und da hat er ja was richtig Kratziges raus. Ne? Das passt vielleicht dazu. Auch Jennifer Warnes, die ja nicht wie ein junges Püppchen da klingt, sondern mehr wie eine reife Frau, die weiß, was sie will und auch schon ein bisschen was durch hat und genau weiß, worüber sie da singt, wenn sie sagte, I've had the time of my life. Es geht nicht um die erste unschuldige, naive Liebe, sondern das, was die da besingen, das ist schon das, wo man weiß, genau das ist es. Ne?
Also ich habe schon lange genug gesucht, ich habe schon durch jede Tür geguckt, durch jede offene Tür geguckt.
Genau.
Und dann habe ich dich gefunden und das war's. Bumm.
Ja, genau. Der Song ist ja auch die Disco-Nummer schlechthin. Also wenn ich daran denke, wenn der irgendwo läuft, dann, also der hat ja so einen wirklich guten Beat. Also er fängt ja ganz ruhig an. Genau, er fängt ja ganz ruhig an, wo so die ersten Vocals kommen, ganz ruhig. Und dann setzt er aber kurz danach, dann nach diesem Intro, setzt er sofort dieser Beat ein, der dich richtig mitnimmt und sowieso alle, die ein bisschen tanzen können, sofort auf die Tanzfläche treibt.
Und der Witz, was heißt der Witz? Das ist ja eigentlich ganz naheliegend. Dieser Film und dieser Song haben den Tanzschulen eine goldene Nase beschert.
Das glaube ich auch.
Auf jeden Fall.
Und vor allen Dingen kommt ja dann diese Stelle, gerade wenn man ein bisschen was getrunken hat oder so, jeder versucht sich dann wahrscheinlich an diese Hebefigur, wo man das eigentlich schon wissen müsste. Patrick Swayze, also hier Johnny und Baby, mussten das im Wasser üben die ganze Zeit und haben es auch nicht hingekriegt. Und weiß ich nicht, man hat ja gesehen, wie viel hat die da gewogen? 40 Kilo oder so, ne? Und Patrick Swayze war schon ein guter, durchtrainierter Brocken in dem Film, ne? Und er kriegte das nicht hin. Und dann glaubt man wahrscheinlich so auf einer Hochzeitsfeier oder so, guck mal, Tante Trudel, das kriegen wir hin, so, ne?
Tante Trudel finde ich schön. Tante Trudel, melde dich.
Genau. Das, da glaubt man dann irgendwie so, das kriegen wir schon hin irgendwie. Und ich will nicht wissen, wie viele Mobiliar oder Nasen zu Bruch gegangen sind, weil man glaubte, ja, keine Angst, ich kriege dich schon irgendwie hoch. Der Song reißt dann einen immer mit. Ich glaube auch noch in der Zeit, wo ich öfter unterwegs gewesen bin, also der Song lief immer auf diesen Partyfloors irgendwann. Ja. Das ist wirklich so ein Ding für die Ewigkeit und im Radio läuft er jetzt auch immer noch. Und der war ja damals auch mal vom Soundtrack allgemein, der ja auch super erfolgreich gewesen ist, überall auf 1 gewesen ist, war ja auch der Song an sich schon mega als Single auch noch mega erfolgreich. Und hat, wie viele andere Songs auch,
einen Oscar bekommen.
Und einen Golden Globe. Und einen Grammy.
Also der Film an sich, Dirty Dancing an sich, hat keinen weiteren Oscar bekommen. Weder der Film, noch ein Darsteller, noch irgendwas anderes. Kein Bühnenbild, kein gar nichts. Der Song, ja.
Ja, da merkt man, wie über der gewesen ist. Aber auch da, die Verbindung, also der Song ist so essentiell dann am Ende für diesen Film. Ne, der Film geht nicht ohne diesen Song. Und der passt auch wie Arsch auf einmal auf diese Endszene. Ne, der wurde auch daraufhin produziert. Und umgekehrt ist es aber auch noch so, wenn man den Song hört, dann hat man schon irgendwie so diese Filmszenen dann im Kopf. Auch da ist die Verbindung noch gut da. Das passt sehr gut.
Jetzt hattest du den letzten Tanz der Saison.
Ja. Wie geht's weiter? Wird es eine nächste Saison geben? Also da müssen sie mir erstmal ihren Hygieneplan vorlegen. Ja, aber das waren unsere ersten, auf jeden Fall ersten 5 besten Filmsongs aller Zeiten. More to come.
More to come, ganz sicher.
Ja. Aber wie du schon sagtest, wir werden erstmal nicht damit fortsetzen. Wir werden irgendwas anderes machen. Da würde ich an der Stelle gerne auch nochmal aufrufen. Du hattest das in der letzten Episode schon gemacht. Guilty Pleasures, ob es jetzt bestimmte Songs sind oder Musikrichtung allgemein oder allgemein etwas bei Musik, wo ihr sagt, das würde ich eigentlich öffentlich gar nicht so erzählen wollen. Schreibt das gerne in die Kommentare rein. Da greifen wir dann drauf zurück, weil wir in den nächsten Folgen da gerne mal über Guilty Pleasures reden würden.
Richtig. Außerdem darf ich das schon mal so ein bisschen anteasern, eventuell und unter Umständen und ganz vielleicht kommt bald ein Special.
Genau, da werden wir was während der Woche machen.
Vielleicht.
Vielleicht, wenn es passt.
Wenn es passt.
Wenn es die Kräfte zulassen.
Ja, die Tage sind lang.
Ja, aber wir freuen uns, dass ihr wieder bei dieser Folge mit dabei gewesen seid. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, was auch immer auf euch zutrifft.
Vielleicht spült ihr gerade oder ihr schlaft dabei ein. Lasst euch schön berieseln von uns und habt hoffentlich genauso viel Spaß, wie wir es jedes Mal haben, wenn wir hier sitzen und aufnehmen. Und wir freuen uns darüber, dass es euch gefällt, dass ihr bei uns reinklickt, uns vielleicht auch mal einen Daumen hoch gebt und einen Kommentar hinterlasst. Ja, wir sind ganz begeistert. Vielen Dank.
Ja, macht immer noch sehr viel Spaß. Dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Wir hören uns beim nächsten Mal, ganz sicher sogar.
Bis dann.
Tschüss.